Das hier, Susanne, ist der Anfang eines langen Kampfes.
Klingt so. Ein Kampf der Giganten.
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Es ist wie immer, Leute. Ich bin Susanne Hallmeier, mir gegenüber steht Susanne Kropf und ich komme mal gleich zu den wichtigen Dingen. Ich bin so aufgeregt.
Na, das nenne ich mal eine rasante Begrüßung heute.
Na, was soll ich sagen? Ich kann mich vor lauter Begeisterung kaum halten.
Ja, aber warum denn nur?
Ach, jetzt tu nicht so, das weißt du doch ganz genau.
Ach, mir geht's ja genauso wie dir. Ich bin auch aufgeregt.
Ich lüfte mal das Geheimnis für unsere HörerInnen. Wir fahren zum diesjährigen Kirchentag nach Nürnberg. Bäm!
Und da spazieren wir nicht einfach nur so durch die Gegend.
Na doch, am Mittwoch schon.
Aber am Donnerstag, den 8. Juni nicht. Da veranstalten wir einen Live-Podcast.
Jawohl, so richtig live. Mit Publikum. Vor allem mit hoffentlich vielen, vielen Kindern. Du, so einen Live-Podcast haben wir ja schon mal gemacht, letztes Jahr im Herbst.
In Lübeck bei der Tagung Kirche mit Kindern, das war cool. Da waren mehr Leute, als wir gedacht hatten.
Na, das war ja auch so früh. Oh, Samstagmorgens um 9 Uhr.
Puh.
Und das waren bestimmt, na, ich schätze mal so 35, 40 Leute da?
Ja, ich glaube auch, das kommt ungefähr hin.
Ja, das waren aber nur Erwachsene. Und, oh, das war sehr lustig, das muss ich kurz erzählen. Wir haben das Auditorium begrüßt, haben gesagt, schönen guten Morgen, schön, dass Sie alle da sind. Und dann habe ich uns kurz vorgestellt und was wir so machen. Und dann habe ich gesagt, darf ich fragen, wer von Ihnen hört denn eigentlich Podcasts? Und es haben sich, erinnerst du das noch? Original? Genau, zwei Leute gemeldet.
Ja.
Also vielleicht waren es auch drei, aber mehr auf keinen Fall. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Und dann habe ich gesagt, wie wunderbar, dass Sie trotzdem Ihren Weg zu uns gefunden haben.
Ja, und seitdem haben wir auch einige treue Fans unter den Hörerinnen dazu bekommen.
Ja, die uns auch auf Insta folgen.
Oh ja, ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße.
In Lübeck haben wir ja damals einen Ausflug ins Neue Testament gemacht. Mal etwas ganz anderes als in unseren laufenden Folgen.
Oh ja, das war cool. Die Sturmstillung aus dem Markus-Evangelium. Leider hat die Technik damals die Grätsche gemacht. Das konnten wir nicht aufnehmen.
Ja, das müssen wir irgendwann nochmal nachholen. Das wäre sonst echt schade.
Stimmt.
Worüber sprechen wir denn beim Live-Podcast in Nürnberg, Susanne?
Soll ich das jetzt schon verraten?
Ja, mach mal.
Na, aber nur, weil du es bist. Wir machen wieder einen Ausflug ins Neue Testament. Wieder ins Markus-Evangelium. Dieses Mal erzählen wir von der Heilung des Gelähmten.
Oh, das ist eine meiner liebsten Geschichten.
Weiß ich doch. Die Folge wird heißen Dach ab. Glaube an. Vier Freunde und eine Heilung.
Vielleicht wohnt ihr ja in der Nähe von Nürnberg oder ihr fahrt mit euren Eltern zum Kirchentag. Na dann schaut doch unbedingt bei uns vorbei.
Genau, am Donnerstag, den 8. Juni um 14.30 Uhr findet ihr uns im Zentrum für Kinder und Familie. Und dann
geht's rund.
Aber hallo, wir haben schon schöne Ideen. Kommt vorbei und lasst euch überraschen.
Falls ihr es nicht nach Nürnberg schafft, wenn alles klappt, dann werden wir die Folge aufnehmen und für euch hier einstellen.
Ganz genau. Und dann könnt ihr sie über euren Podcatcher oder unsere Website hören.
Und warum machen wir das, Susanne?
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit. Auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel, oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Wir sind im zweiten Buch Mose unterwegs, dem Buch Exodus. Das Volk Israel lebt seit mehr als 400 Jahren in Ägypten, wird jedoch von den Ägyptern ausgebeutet und unterdrückt. Trotzdem wird das Volk Israel immer größer und zahlreicher. In seiner Angst vor dem wachsenden Volk der Israeliten befiehlt der ägyptische Pharao alle neugeborenen Söhne der Hebräer nach der Geburt zu töten.
Mitten in diese gefährlichen Zeiten wird ein kleiner hebräischer Junge geboren. Eigentlich ist er durch den Befehl des Pharaos zum Tode verurteilt, doch seine Familie versteckt ihn in einem kleinen Körbchen am Ufer des Nils, wo ihn die ägyptische Prinzessin findet. Sie adoptiert das Kind und gibt ihm den Namen Mose. Sie rettet den kleinen Jungen vor dem Tod.
Mose wächst im ägyptischen Palast zu einem jungen Mann heran. Eines Tages tötet er einen ägyptischen Aufseher, der zuvor einen Hebräer misshandelt hat. Mose findet zwar zurück zu seinen hebräischen Wurzeln, doch er muss nun vor dem Pharao fliehen und das Land verlassen. Im Lande Midian findet er Unterschlupf. Mose heiratet und wird Vater. Er führt ein beschauliches Leben, während das Volk Israel in Ägypten weiterhin gequält und geknechtet wird.
Mose hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Eines Tages erblickt er am Berg Horeb einen brennenden Dornbusch. Gott spricht zu Mose und gibt ihm einen wichtigen Auftrag: Befreie mein Volk. Mose soll das Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land führen. Er wird zum Propheten berufen, doch er zweifelt und zögert. Gott muss ihn überzeugen. Moses Bruder Aaron soll ihm zur Seite stehen und ihn bei seinem Auftrag unterstützen.
Nach dem Gespräch mit Gott am brennenden Dornbusch muss Mose ganz schön am Grübeln sein. Soll er wirklich die neue Heimat wieder verlassen? Es ist doch gerade alles so schön ruhig und entspannt hier.
Das kann sein. In der Erzählung in der Bibel geht Mose nun schnurstracks zu seinem Schwiegerpapa und verabschiedet sich. Er erzählt aber nichts von Gottes Auftrag.
So ganz ungefährlich ist die Rückkehr nach Ägypten ja nicht für Mose. Immerhin ist er geflohen, weil er ein gesuchter Mörder war. Er macht sich bestimmt Sorgen. Was soll aus seiner Familie werden, falls die Ägypter ihn ins Gefängnis werfen, sobald er auf der Bildfläche erscheint?
Gott spricht noch einmal zu Mose. Geh hin und zieh wieder nach Ägypten. Denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachten. Er wird in Ägypten also nicht mehr als Mörder gesucht.
Du weißt, was ich gerade so dachte?
Na?
Also Gott und Mose, die scheinen ja irgendwie eine Standleitung zu haben.
Ja.
Bisschen schon, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mose strafft sich. Er will nicht länger grübeln. Grübelei ist ja auch immer so eine Sache. Das kann man unheimlich lange machen, aber irgendwann kommst du nicht weiter. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Mose und seine Frau fangen an zu packen. Sie rösten Korn, packen getrocknete Feigen und Datteln ein und wählen gute und widerstandsfähige Tiere aus.
Nachdem alles gepackt ist, verabschieden sie sich von Freunden und Nachbarn und machen sich auf den Weg nach Ägypten.
Seinen Stab hat Mose dabei, den Gottesstab.
Spätestens jetzt ist uns als LeserInnen dieser Geschichte klar, Mose hat den Auftrag Gottes angenommen.
Er zieht los, um seine hebräischen Brüder und Schwestern zu befreien.
In der Wüste trifft Mose auf Aaron, seinen Bruder.
Oh, das muss eine große Wiedersehensfreude sein. Immerhin haben die beiden sich viele Jahre nicht gesehen. Beide Brüder liegen sich bestimmt in den Armen. Aaron wird Mose wahrscheinlich davon berichten, wie sehr die Hebräer in Ägypten noch immer leiden müssen.
Und Mose, er muss ja Aaron von Gottes Auftrag erzählen. Mhm. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch muss in Aarons Ohren unglaublich klingen.
Gemeinsam ziehen sie weiter. Als sie in der großen Stadt am Nil ankommen, fühlt sich das bestimmt eigenartig für Mose an. Nach so langer Zeit kehrt er zurück in die Stadt seiner Geburt. Vielleicht zeigt er seinem Sohn, wo er gewohnt hat und zur Schule gegangen ist. Die Hebräer sehen alle so müde aus. Abgearbeitet und geplagt. Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder. Auch seine Schwester Miriam sieht Mose zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Die Kinderbibel mit Gott unterwegs erzählt uns davon. Lasst uns da mal kurz reinhören.
Staunen erfüllt Miriam. Immer wieder hat sie an ihren Bruder Mose gedacht. Lange hat sie gehofft, er komme zurück. Lange hat sie auf eine Nachricht von ihm gewartet und nichts gehört. Dann hat sie die Hoffnung aufgegeben. Und jetzt ist er da, nach vielen Jahren. Zuerst hat Miriam Mose nicht erkannt. Doch bald weiß sie, er hat einen großen Auftrag von Gott. Es ist ein gefährlicher Auftrag. Mose soll die Israeliten aus Ägypten herausführen, in ein fruchtbares Land. Gott wird ihnen ein eigenes Land geben. Sie werden ihre eigenen Häuser bauen. Sie werden nicht mehr für König Pharao Ziegel schleppen müssen. Sie werden keine Sklaven mehr sein.
Mose und Aaron gehen nun zu den Ältesten der Israeliten. Aaron spricht und Mose vollbringt die Zeichen, von denen wir in unserer letzten Folge erzählt hatten. In der Bibel steht: Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an.
Die erste Hürde ist genommen. Das Volk Israel scheint Mose zu glauben, dass er im Auftrag Gottes kommt. Die Ältesten haben Vertrauen gefasst. Alles vollzieht sich so, wie Gott es vorbereitet hat. Doch nun kommt die zweite Hürde, der Pharao.
Mose und Aaron kommen beim Pharao an. In der Bibel steht, sie sprachen: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste.
Und der Pharao antwortet: Wer ist dieser Gott, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich kenne diesen Gott nicht. Was soll denn das für eine Gottheit sein? Warum sollte ich auf diesen Gott hören? Ich werde das Volk Israel nicht ziehen lassen.
Der ägyptische König kennt den Gott des Sklavenvolkes nicht. Er hat nur Hohn und Spott für diesen Gott übrig.
Das klingt ja erstmal bitter, aber dazu müssen wir wissen, dass der Pharao selbst als eine lebende Gottheit oder vielmehr als eine Art göttlicher Vermittler verehrt wurde. In der hebräischen Sprache der Bibel werden mit dem Wort Pharao alle Könige des alten Ägyptens bezeichnet. Das Wort Pharao leitet sich ab aus dem hieroglyphischen Wort Per-A und bedeutet übersetzt großes Haus.
Die Ägypter verehrten, im Gegensatz zu den Israeliten, eine Vielzahl von Göttinnen und Göttern. Nach ägyptischem Verständnis dieser Zeit ist der Pharao der Sohn des Sonnengottes Re. Re galt als der Hauptgott der Ägypter. Sein Sohn, der Pharao, spricht mit den Göttern und bezwingt das Chaos, das die Schöpfung bedroht. Der Pharao verkörpert die göttliche Ordnung aller Dinge. Er ist das Wesen, aus dem die Kräfte strömen, die den Nil über die Ufer treten lassen und der Erde Fruchtbarkeit verleihen.
Die Autorität der Pharaonen scheint grenzenlos, aber ebenso gewaltig ist die Last ihrer Verantwortung. Die Herrscher haben nichts weniger zu garantieren als den Bestand der kosmischen Ordnung. das Fortdauern der Schöpfung sowie die Geltung von Wahrheit und Gerechtigkeit. Zu den Pflichten eines jeden Pharao gehört es, Ägypten vor Feinden zu beschützen.
Über Jahrtausende hinweg verwandelten Ägyptens Herrscher das Land am Nil in ein Reich der Wunder.
In der Geschichte der Menschheit gab es gewaltige Imperien, die über einige Generationen existierten. Das Römische Reich zum Beispiel existierte etwa 600 bis 700 Jahre lang. In Ägypten lagen zwischen dem Regierungsantritt des ersten oberägyptischen Königs und dem Tod der letzten ägyptischen Herrscherin unvorstellbare 3000 Jahre. So lange währte das Reich am Nil. Es war einzigartig in seiner Beständigkeit.
3000 Jahre herrschten die Pharaonen und prägten die Menschheit stärker als jede andere Zivilisation vor ihnen. Als historischer Hintergrund für unsere Bibelgeschichte lässt sich mit einiger Sicherheit die Regierungszeit des Pharao Ramses II. Ausmachen. Er hat im östlichen Nildelta eine neue große Hauptstadt bzw. einen Regierungssitz errichten lassen, eine Flächenstadt. Die Bauarbeiten dieser neuen Stadt wurden zu einem großen Teil von eingewanderten Wandervölkern verrichtet. Diese Nomaden haben in Ägypten gelebt und gearbeitet und wurden so zugleich unter Kontrolle gehalten.
Ramses II. War außerordentlich mächtig. Er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägypten. Seine Mumie liegt noch heute im Museum von Kairo.
Zurück zu unserer Bibelgeschichte. Mose und Aaron sprechen noch immer zum Pharao. Der Gott der Hebräer ist uns erschienen, lass uns ziehen. 3 Tage reisen weit, damit wir ihm in der Wüste ein Opfer bringen können.
Was machen die beiden? Sie erbitten eine Arbeitspause für die hebräischen Sklaven. Und der Pharao antwortet: Ihr zwei, warum wollt ihr das Volk von der Arbeit abziehen? Ich werde das Volk Israel nicht ziehen lassen. Ihr fürchtet doch nur die harte Arbeit. Macht, dass ihr hier rauskommt. Zurück an eure Arbeit, wo ihr hingehört. Diese Hebräer, das sind eh schon zu viele. Und jetzt wollt ihr auch noch Zeit zum Feiern? Nichts da. Geht an eure Arbeit. Sofort. Das ist aber auch ein Menschenschinder, oder? Auch dieser zweite Anlauf von Mose und Aaron kann den Pharao nicht umstimmen. Er reagiert mit Verschärfung der Arbeitsbedingungen und befiehlt den Aufsehern, das Volk Israel noch härter arbeiten zu lassen.
In der Bibel steht, der Pharao sagt: Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern.
Das klingt so ein bisschen nach: Die haben zu viel Zeit.
Oh ja.
Der Pharao handelt wie Tyrannen aller Zeiten. Mehr Arbeit soll den Freiheitsdrang im Keim ersticken. Dadurch wird auch die Situation für Mose alles andere als angenehm. Sein bzw. Gottes Plan geht nämlich nicht auf. Das Volk Israel wird drangsaliert. Sie sollen noch mehr und härter arbeiten. Einige werden geschlagen. Sie beschweren sich beim Pharao über die ungerechte Behandlung. Und der reagiert hart und verächtlich. Faul seid ihr. Eurem Gott wollt ihr opfern, statt zu arbeiten. Zurück an eure Arbeit. Los! Der Pharao bleibt unerbittlich. Und seine Strategie zeigt Wirkung. Denn nun wird das Volk Israel allmählich sauer auf Mose und Aaron. Und sie beschweren sich. Ihr seid schuld. Ihr habt uns das eingebrockt. Euretwegen hassen uns der Pharao und seine Diener. Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Sie werden uns noch zu Tode quälen. Es ist alles nur noch schlimmer geworden und das ist eure Schuld. Na, schönen Dank.
Auch Mose bekommt nun Zweifel und spricht zu Gott. In der Bibel klingt es fast wie eine Anklage gegen Gott. Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Seitdem ich beim Pharao war, geht es allen nur noch schlechter. Du hast dein Volk nicht errettet.
Das ist jetzt ein echter Tiefpunkt für unseren Mose. Der Prophet Mose ist ein großes Risiko eingegangen. Er hat sich aufgemacht. Und er behält nicht recht.
Zumindest kurzfristig, in diesem Moment.
Und Mose ist unsicher, vielleicht sogar erschüttert. Er weiß nicht, was er davon halten soll.
Gott antwortet Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande ziehen lassen. Gott lässt sich nicht auf eine Erörterung ein, sondern lenkt den Blick auf das, was er tun wird. Warte ab, du wirst sehen. Das hier, Susanne, ist der Anfang eines langen Kampfes.
Klingt so. Ein Kampf der Giganten. Doch bevor Gott seine Macht am Pharao erweisen wird, erhält Mose eine weitere Antwort auf seine Klage. Gott gibt eine große Zusage. Und die hören wir uns jetzt mal an.
Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm:
Ich bin der Herr, und ich bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten, die Ägypter mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgereckten Armen und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr.
Gott steht zu seiner Zusage an die Väter. Er wird das Elend seines Volkes wenden und es in das versprochene Land führen. Vor allem aber ist es diese große Zusicherung. Gott bindet sich an dieses Volk. Er will es annehmen. Er will es retten.
Mose berichtet den Israeliten von Gottes großer Zusage, von diesen Worten. Doch sie sind so geschunden von harter Arbeit. Sie können nicht zuhören. Es ist nicht Unglaube, sondern die totale Erschöpfung. Sie können nicht zuhören. Mose zweifelt nun wieder: Wenn unser Volk mir schon nicht zuhört, warum sollte es der Pharao tun?
Gott beruhigt ihn: Geh zum Pharao. Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Aber Aaron, dein Bruder, soll es vor den Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Aaron wird sprechen, damit der ägyptische König das Volk endlich ziehen lässt.
Oh, warte kurz. Zu Aaron habe ich ein paar interessante Infos im Alleswisser-Buch der Bibel gefunden. Aufgepasst!
Aaron, er ist der Bruder von Mose und Miriam. Gott stellt ihn Mose als Sprecher zur Seite. Aaron soll seinem jüngeren Bruder dabei helfen, den Pharao dazu zu bringen, das Volk Israel aus Ägypten wegziehen zu lassen. Aaron wird der erste Hohepriester Israels. Seinen Söhnen wird das erbliche Priesteramt übertragen. In späterer Zeit darf in Israel nur der Priester werden, dessen Stammbaum auf Aaron zurückgeht.
Auch die Nachfahren von Aaron, die Aaroniten, werden im Volk Israel also noch einmal eine bedeutende Rolle spielen.
Ja, das stimmt. In der Bibel steht nun, Gott spricht. Aber ich will das Herz des Pharao erhärten und werde Zeichen und Wunder tun, aber der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Heerscharen, mein Volk Israel, aus Ägyptenland führen. Große Ereignisse werfen hier ihre Schatten voraus. Man merkt, hier geht es bald ziemlich zur Sache.
Gesagt, getan. Mose und Aaron gehen wieder zum Pharao. Es ist ihr dritter Anlauf und sie sprechen mit ihm. An dieser Stelle in der Bibel wird übrigens das Alter der beiden Männer erwähnt. Mose ist 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt.
Wow. Aaron wirft den Gottesstab und er wird zur Schlange.
Was macht der Pharao? Er holt seine eigenen ägyptischen Zauberer, die auch ihre Stäbe werfen. Jetzt stell dir mal vor. Da stehen 20 Leute und alle werfen mit ihren Stäben. Das stelle ich mir irgendwie ungemütlich vor.
Ja, ich mir auch.
Auch aus diesen Stäben werden Schlangen. Das ist jetzt ein echtes Kräftemessen.
Ja, aber was passiert? Aarons Stabschlange frisst die Schlangen der Ägypter. Doch trotz dieser Überlegenheit Aarons gibt der Pharao sich nicht geschlagen. In der Bibel steht, aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie.
Der Pharao will die Macht Gottes nicht anerkennen. Und nun holt Gott zu seinem ersten großen Schlag aus. Hier beginnt nun eine schwere dunkle Zeit für die Ägypter. Lasst uns mal in die Lutherbibel reinhören, was jetzt passiert.
Die erste Plage, Verwandlung aller Gewässer in Blut.
Und der Herr sprach zu Mose:
Das Herz des Pharao ist hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh. Siehe, er wird ans Wasser gehen, so tritt ihn entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Aber du hast bisher nicht hören wollen. Darum spricht der Herr: Daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das in Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Die Fische im Strom werden sterben und der Strom wird stinken, und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken.
Und der Herr sprach zu Mose:
Sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden. Und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen.
Da hob er den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinkend, sodass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten. Und es war Blut in ganz Ägyptenland.
Das ist die erste biblische Plage. Alle Wasser des Nils werden zu Blut. Ein vergifteter Fluss. Eine furchtbare Vorstellung.
Du, für mich klingt das nach einer vollendeten Umweltkatastrophe. Der Nil ist doch die Lebensader Ägyptens. Diese Plage trifft alle hart. Nicht nur die Ägypter, auch die Israeliten.
Auf jeden Fall.
Der Pharao hört nicht auf Mose und Aaron. Er geht nach Hause und interessiert sich nicht weiter für diese Angelegenheit. Der Pharao lässt sich von all dem Elend nicht beeindrucken. Und so hat es Gott ja auch vorausgesagt.
In der Bibel steht: Aber alle Ägypter gruben am Nil entlang nach Wasser zum Trinken, denn das Wasser aus dem Strom konnten sie nicht trinken. 7 Tage lang gibt es nur Blut in ganz Ägypten.
Die müssen richtig buddeln nach Wasser.
Ja.
Dem Pharao ist es offensichtlich völlig egal, dass so viele Menschen verdursten. Da der Pharao keine Anstalten macht, die Israeliten ziehen zu lassen, holt Gott nun zu einem zweiten Schlag aus. Lasst uns noch einmal in die Bibel reinhören.
Die zweite Plage, Frösche. Da sprach der Herr zu Mose: Geh hinein zum Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Wenn du dich aber weigerst, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen, dass der Nil von Fröschen wimmeln soll. Die sollen heraufkriechen und in dein Haus kommen, in deine Schlafkammer, auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Großen und deines Volks, in deine Backöfen und in deine Backtröge. Ja, die Frösche sollen auf dich selbst und auf dein Volk und auf alle deine Großen kriechen.
Und der Herr sprach zu Mose:
Sage Aaron, recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen.
Und Aaron reckte seine Hand über die Wasser in Ägypten und es kamen Frösche herauf und bedeckten Ägyptenland.
Überall Frösche.
Jetzt stell dir mal vor, du machst den Kühlschrank auf und dir hüpfen erstmal 47 Frösche entgegen.
Ja, und weißt du, nicht solche magischen Frösche aus Schokolade wie bei Harry Potter. Nee, so grüne und braune, glitschige Frösche. Oder hier, unter der Bettdecke.
Oh.
Es krabbelt, glitscht und quakt an allen Ecken und Enden. Das ist keine so richtig schöne Vorstellung.
Nee, überhaupt nicht.
Du, die Autoren, die das aufgeschrieben haben, die müssen sowas erlebt haben. So eine Froschplage.
Das glaube ich auch. Diese Plage hat Ähnlichkeit mit natürlichen Erscheinungen, die für Ägypten nicht untypisch waren. Regelmäßige Überschwemmungen des Nils brachten vermutlich des Öfteren Froschplagen mit sich.
Na, und der Frosch hatte in der ägyptischen Religion eine besondere Bedeutung. Er galt als Träger der Fruchtbarkeit, also göttlicher Lebenskräfte.
Diese heiligen Frösche erweisen sich nun, auf Gottes Machtwort hin, als eine ekelerregende Plage.
Dieses Mal ruft der Pharao Mose und Aaron zu sich: Wenn ihr die Frösche morgen abzieht, lasse ich euch und euer Volk ziehen, damit ihr eurem Gott ein Opfer bringen könnt. Er lenkt ein.
Und Mose lenkt ebenfalls ein und regelt das mit Gott. Die Plage endet.
Ja, und weißt du, das ist hier das Wundersame in dieser Bibelgeschichte. Die Plagen kommen und gehen, alle so rasend schnell, zumindest kommt es mir so vor. Froschplagen mögen ein natürliches Phänomen in Ägypten gewesen sein, aber auf Gottes Wink, zack, vorbei.
Genau. Viele Wissenschaftler haben schon versucht, Bibelgeschichten anhand von Naturereignissen zu deuten. Aber die Bibel ist eben kein Geschichtsbuch, das möglichst nahe an der Wirklichkeit bleiben will. Sie ist ein Glaubensbuch, das den Glauben in Geschichten entfaltet. Hinter dieser Bibelgeschichte und ihren Geschehnissen steht der Glaube des Volkes Israel an das Eingreifen Gottes. Er wird als befreiender Gott beschrieben, der seinem Volk mit allen Mitteln beisteht, die ihm zur Verfügung stehen.
So, die Frösche sterben, da wo sie gerade sind, und werden zu Haufen zusammengefegt. Überall im Land muss es bestialisch stinken. Nach der ersten Plage stank nur der Nil. Jetzt, nach der zweiten Plage, stinkt das ganze Land. Die Froschplage ist weg.
Aber Susanne, was, wenn er das Volk Israel nicht ziehen lässt, wird Gott dann weitere Plagen schicken?
Und wenn ja, werden sie schlimmer. Wie es mit Mose und dem Volk Israel in Ägypten weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susanne Kropf. Texte und Bibelzitate gelesen von Ida Lindenberg und Matteo Hallmayr. Produziert von Jennifer Lindenberg.